Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Nichts polarisiert so wie das Thema Prostitution. Das sehen wir immer wieder an Kommentaren, auf Social Media, an Hörermails, wenn wir das Thema hier mal machen. Auf der einen Seite gibt's selbstbestimmte Sexarbeiterinnen, die sagen, hey, lasst mich doch diesen Job machen, ich liebe ihn, ich bin kein Opfer. Und dann gibt's die anderen, die sagen, Prostitution passiert eigentlich immer nur aus Zwang, aus Notlagen. Es ist fast immer Ausbeutung von Frauen. Letztere Aktivistinnen, die kämpfen oft für das sogenannte schwedische Modell. In Schweden ist Prostitution nämlich verboten. Und dieses Modell, das wollen wir uns heute einfach mal sehr genau anschauen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Andrea Rönsberg ist in Stockholm. Was besagt dieses Gesetz, dieses schwedische Modell?
Also das besagt, dass der Kauf von Sex verboten ist. Sprich, ein Mann, der zu einer Prostituierten geht, der macht sich strafbar. Der Prostituierten selbst, der droht aber keine Strafe.
Seit wann gibt es dieses Gesetz bei dir in Schweden?
Das gibt es jetzt seit 20 Jahren, umgangssprachlich, also nicht das Prostitutions- oder Antiprostitutionsgesetz, sondern das Sexkaufgesetz. Und das ist 1998 vom schwedischen Parlament verabschiedet worden.
Ja, und wie es zu diesem Gesetz gekommen ist, ob es die Ausbeutung von Frauen reduziert, ob Prostitution immer noch existiert oder nicht, ob es vielleicht auch ein Modell für uns ist, das versuchen Andrea und ich in dieser Sendung zu klären. Herzlich willkommen zu einer schwedischen Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ziemlich eindeutig. Freiern droht Knast, der Kauf von Sex ist verboten. Prostituierte müssen dagegen nicht mit Strafen rechnen. Die Rede ist vom schwedischen Modell, das in der Debatte um Prostitution auch bei uns in Deutschland immer mal wieder auftaucht. Andrea Rönsberg ist Deutschlandfunk Nova-Reporterin in Stockholm. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie ist es in Schweden zu diesem Gesetz, dem Sexkaufverbot, gekommen?
Also früher war Prostitution legal. Das hat ganz offen stattgefunden, auf den Straßen der großen Städte vornehmlich. Und zunächst gab es dann auch in den 1990ern gar keine breite politische oder gesellschaftliche Mehrheit für so ein Sexkaufverbot. Maßgeblich war dann die Frauenbewegung. Da gab es den schwedischen Frauenverband, in dem dann die Meinung vorgeherrscht hat, dass Frauen in der Prostitution ausgenutzt werden und dass sie Opfer sind, also ähnlich wie Vergewaltigungsopfer. In diesem Verband hat sich dann die Meinung durchgesetzt, dass man den Sexkauf kriminalisieren sollte, während der Sexverkauf nicht strafrechtlich zu bewerten sei. Also das sei ein soziales Problem, nicht strafbar. Damit war das Ganze dann aber auch noch lange nicht durch, erinnert sich Margareta Winberg. Die war damals Vorsitzende des Frauenverbands und auch Ministerin der regierenden sozialdemokratischen Partei.
Als unser Frauenverband seinen Beschluss gefasst hatte, haben wir das Ganze zum Parteitag der Sozialdemokraten gebracht und hatten die Parteiführung gegen uns, ebenso wie den damaligen Justizminister. Aber wir haben die Debatte gut vorbereitet und haben dann die Abstimmung gewonnen. Dann ging das Vorhaben als Gesetzesvorschlag ins Parlament. Und da haben wir zunächst auf allen Ebenen richtig umfassende Überzeugungsarbeit geleistet.
Ja, denn im Parlament waren die Konservativen und die Liberalen gegen das Gesetz. Die haben gemeint, das würde einfach nichts bringen.
Aber am Ende war es dann schon so, dass sich die Sozialdemokraten mit ihrer Idee, mit ihrem Gesetz durchsetzen konnten.
Genau, dafür mussten sie auch andere Parteien noch überzeugen. Ist ihnen aber gelungen, nach dieser Überzeugungsarbeit, die Frauenverbände geleistet haben. Und so hat das schwedische Parlament dann das Gesetz angenommen, zahlreichen Gegenstimmen und Enthaltungen allerdings zum Trotz. Es wurde dann relativ schnell akzeptiert und wird seitdem in Schweden gesellschaftlich und politisch nicht mehr in Frage gestellt.
Man muss sich in Erinnerung rufen, das war vor ungefähr 20 Jahren schon, im Frühjahr 1998. Und nur wenige Jahre später, 2001 war es meiner Erinnerung nach, hat Deutschland ein Prostitutionsgesetz verabschiedet, ebenfalls betrieben von, sagen wir mal, linken politischen Kräften, Sozialdemokraten.
Genau, die damalige rot-grüne Regierung hat die rechtliche und soziale Stellung von Prostituierten verbessert. Also zum Beispiel können sie sich seitdem krankenversichern. Die haben Prostitution weitestgehend legalisiert, das aus der Sittenwidrigkeit rausgeholt. Die Idee dahinter, Prostitution ist ein Job wie jeder andere.
Wie kommt das? Also die Sozialdemokraten in Schweden haben damals für ein Verbot, Sex zu kaufen, gekämpft. Die deutschen Sozialdemokraten fast zeitgleich, muss man ja sagen, für die Anerkennung von Prostitution als normalen Job. Wie kann es zu so unterschiedlichen Ansätzen kommen?
Das hat mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun, aber halt auch mit der jeweiligen Gesetzeslage, die es in dem jeweiligen Land damals gab. Die Kulturpädagogin und Historikerin Susanne Dodier hat diese Frage untersucht. Die stammt aus Böblingen, lebt aber jetzt seit über 15 Jahren in Schweden und lehrt mittlerweile an der Uni Göteborg.
Also in Deutschland war vorher Prostitution sittenwidrig. Und die Linken haben gegen dieses Sittenwidrigkeitsgesetz gekämpft, gegen die Christdemokraten. In Schweden aber gibt es fast keine Christdemokraten. Und Schweden glauben meistens, dass sie ganz säkularisiert sind, also dass Religion keine Rolle mehr spielt und Sittenwidrigkeit auch nicht.
In Schweden haben also die linken Parteien und die Frauenbewegung nicht gegen verstaubte, konservative Zustände und Ansichten gekämpft, wie das in Deutschland mit der Sittenwidrigkeit der Fall war. Stattdessen haben sie dagegen gekämpft, dass Sexdienstleistungen hier in Schweden damals halt sehr frei verfügbar waren. Also es ging dann gegen eine sehr liberale Haltung zum Sexkauf, in Deutschland hingegen gegen eine sehr konservative Haltung gegenüber Sexualität und Prostitution.
Ja, waren diese Rahmenbedingungen, diese politischen Rahmenbedingungen in Schweden sozusagen der einzige Grund?
Nein, da gibt es noch einen anderen Faktor. Also hier in Schweden ist das Thema ganz, ganz stark mit der Gleichstellung der Geschlechter verknüpft, für die der Staat kämpft. Also immerhin gab es in Schweden schon seit 1991 ein Gleichstellungsgesetz, das erreichen sollte, dass Frauen und Männer im Arbeitsleben gleich behandelt werden. Und die jetzige Regierung, die bezeichnet sich als erste feministische Regierung der Welt, hat also erklärtermaßen zum Ziel, Politik umfassend aus einer Gleichstellungsperspektive zu machen. Und weil das so ist, weil Gleichstellung halt schon wirklich sehr lange ein Riesenthema ist, darf der Staat in dieser Hinsicht auch viel vorgeben, sagt Susanne Dodier.
Das Sexkaufverbot, das fußt auch auf der Idee, dass der Staat eine Norm vorgeben soll, was ein gleichberechtigtes Leben ist und wie eine gleichgestellte Beziehung aussehen soll oder ein feministisches, modernes Frauenbild aussehen soll. Und die Idee von dem schwedischen Prostitutionsgesetz ist, dass der Staat einfach durch das Gesetz eine Norm vorgibt, wie ein feministisches Leben aussehen kann.
Dodier meint, dass es diesen erzieherischen Anspruch an ein Gesetz in Deutschland eigentlich eher nicht gibt. In Schweden, sagt sie, hätten die Menschen aber auch ein Grundvertrauen in ihren Staat. Dieses Grundvertrauen sei eben auch nie erschüttert worden durch eine Diktatur oder durch eine andere Erfahrung, bei der die Menschen gemerkt hätten, es kann auch böse ausgehen, wenn der Staat die Menschen erziehen will.
Dann muss in Schweden ja wahrscheinlich dieser deutsche Ansatz, Prostituierte und ihre Arbeit letztlich auch als normalen Job anerkennen zu wollen, für ziemliches Entsetzen sorgen.
Absolut. Also in Schweden konnten damals sozialdemokratische Politiker wie Margareta Winberg den deutschen Ansatz überhaupt nicht nachvollziehen. Und Winberg war damals in Schweden Gleichstellungsministerin.
Det var ju tragiskt då att se vissa länder.
Das war tragisch, weil der Grund für unser Vorgehen doch darin bestand, dass Prostitution einfach ein Verbrechen gegen Frauen ist. Ich weiß, dass es auch männliche Prostituierte gibt, die Sex verkaufen, aber im Wesentlichen waren wir überzeugt, dass Frauen die Opfer und Männer die Täter sind. Und dass das weitergehen sollte, dass Frauen weiterhin gekauft werden können sollten, so wie ein Kühlschrank oder ein Auto, das war doch einfach schrecklich.
Und dieser Idee, die Männer sind Täter und die Frauen sind Opfer, dieser Idee wurde in dem Gesetz in Schweden Ausdruck verliehen. Daher auch dieser Ansatz, die Prostituierten, die Frauen bleiben straffrei, bestraft werden die Käufer von Sex, die Männer. Aus schwedischer Sicht verletzt Prostitution immer die Idee der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Seit fast 20 Jahren ist in Schweden der Kauf von Sex verboten, dank des sogenannten schwedischen Modells des Sexkaufverbots. Danke, Andrea Rönsberg. Es gilt ein striktes Sexkaufverbot in Schweden. Und trotzdem gibt es sie, Prostitution in Schweden. Wie viele Menschen trotzdem mit Sex Geld verdienen, wie viele Männer zu Prostituierten gehen, das ist mega schwer einzuschätzen. Seriöse Zahlen oder Studien gibt es nicht. Wie auch, dafür würde sich dann sofort der Gesetzgeber, die Behörden würden sich interessieren. Klar ist jedenfalls, es passiert versteckt in Wohnungen, Hotels, Massagesalons oder in Autos. Jennifer ist 26, lebt in Göteborg, bezeichnet sich selber als Escort. Und sie ist Mitglied des Vereins Fackverband. Das ist eine von zwei Vereinigungen, die sich in Schweden für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen und auch aktiv gegen das Sexkaufverbot eintreten. Warum Jennifer überhaupt mit Sex Geld verdient und wie das unter den geltenden Gesetzen so abläuft, erzählt sie selbst.
In 2,5 Jahren habe ich Full Service sexarbete och ja, full service betyder ju typ penetration liksom.
Seit 2,5 Jahren mache ich Full-Service-Sexarbeit. Das beinhaltet also, dass man den Kunden im realen Leben trifft und natürlich auch Penetration. Davor war ich ein halbes Jahr Telefonsexarbeiterin, aber das war ziemlich schlecht bezahlt und da habe ich gedacht, dass ich genauso gut auch als Full-Service-Escort arbeiten kann. Ist ja auch netter, die Kunden persönlich zu treffen. Vor einigen Jahren war ich irgendwie total am Ende. Ich weiß nicht, ob das eine Depression war oder was. Jedenfalls hatte ich davor sehr viel in einem ganz normalen Job gearbeitet und habe dann gedacht, ich möchte etwas Kreatives machen, Zeit für Freunde haben. Aber wenn ich einer normalen Arbeit nachgehe, dann schaffe ich das nicht. Jetzt gehe ich einer solchen kreativen Tätigkeit nach, mit der ich aber nur leider sehr wenig verdiene. Ich verkaufe also deshalb Sex, um diese kreativen Dinge tun zu können. Ich glaube nicht an Freiwilligkeit. Wir leben nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir Geld zum Leben brauchen. Allerdings habe ich sehr wohl verschiedene Optionen, womit ich mein Geld verdienen kann. Ich könnte auch einen normalen Job haben und das können nicht alle von sich sagen, die Sex verkaufen. Von daher habe ich schon eine Wahl unter möglichen Alternativen gehabt. Ich habe ein Profil auf einem Escort-Portal und auch eine eigene Website. Die Kunden schreiben mir über diese Wege und die, die ich für seriös halte, den schreibe ich dann auch zurück. Dann gebe ich ihnen meine Telefonnummer und wir telefonieren. Und dieses Telefonat ist sehr wichtig, damit das Treffen gut wird und auch, um den Kunden im Vorfeld schon mal ein bisschen abzuchecken. Ich hatte auch einige Male ein bisschen Angst. Viele Kunden sind ja ziemlich paranoid und wollen ihren Namen nicht sagen. Und dann fragt man sich, ist das nun wegen des Sexkaufverbots, dass sie Angst haben, ihren Namen zu nennen oder wollen sie dir einfach nichts Gutes? Einmal hatte ich ein richtig schlechtes Bauchgefühl und dann habe ich das Treffen abgesagt. Ich treffe die Kunden nicht in meiner Wohnung. Meine Nachbarn wissen nicht, dass ich dieser Tätigkeit nachgehe und ich möchte nicht, dass sie davon etwas mitbekommen und das zum Flurgespräch wird und ich nachher meine Wohnung verliere. Ich treffe meine Kunden also bei sich zu Hause oder in Hotels und ich habe auch schon Treffen in Autos vereinbart. Ich bin weiß und spreche Schwedisch und glaube, dass deshalb die besseren Kunden zu mir kommen. Ich denke, dass die, die nicht weiß sind und kein Schwedisch sprechen, als leichtere Beute gesehen werden und schlechtere Kunden abbekommen. Am liebsten möchte ich als Escort bezeichnet werden oder als Sexarbeiterin. Ich bin nun mal eine Arbeiterin. Ich übe eine Tätigkeit aus. Ich werde nicht prostituiert. Ich selbst habe die Kontrolle über das, was ich mache. Die Diskussion in Schweden geht davon aus, dass wir Sexarbeiterinnen, die gegen das Sexkaufverbot sind, nur eine kleine Clique sind. Eine Minderheit, der die Frauen egal sind, die Sex auf der Straße verkaufen. Dass uns Menschenhandel egal ist. Aber das stimmt nicht. Die Mitglieder im FAK-Verband haben alle möglichen Backgrounds, sowohl gesellschaftlich als auch ethnisch. Unabhängig davon, was man davon hält, dass Menschen Sex verkaufen, es ist einfach nicht gut, Kunden zu treffen, die ihre Identität nicht verraten wollen. Und auf der Straße sind die Kunden richtig gestresst und man kann kein ordentliches Gespräch mit ihnen führen. Das sind meine Preise, das sind meine Grenzen etc. Das geht mit diesem Gesetz nicht. Was wir möchten, ist, dass das als Arbeit gesehen wird. Da sagen dann viele, um Gottes Willen, das ist doch keine Arbeit. Aber wenn man es als Arbeit betrachtet, dann haben wir auch dieselben Rechte wie andere Arbeiter.
Jennifer aus Göteborg würde ihren Job als Sexarbeiterin gerne auch wirklich als Arbeit anerkannt bekommen. Die Chancen, dass das in Schweden kommt, sind äußerst gering. Kann Schweden Vorbild sein in Sachen Prostitutionsgesetzgebung? Das ist unser Thema heute in eine Stunde Liebe. In Schweden ist der Kauf von Sex verboten, steht unter Strafe. Dagegen ist der Verkauf von Sex nicht strafbar. Dieses Modell, das haben andere Länder übernommen, unter anderem auch Norwegen und Frankreich. Andrea Rönsberg ist Deutschlandfunk Nova-Reporterin in Stockholm. Andrea, wir haben eben Sexworkerin Jennifer gehört aus Göteborg, die trotzdem als Prostituierte arbeitet, auch wenn ihren Kunden Haft droht. Jennifer würde dieses Gesetz wahrscheinlich am liebsten abschaffen.
Genau, also Jennifer und die Mitglieder des FAK-Verbands, ebenso wie andere Vereine von Sexarbeiterinnen, die kritisieren das Gesetz schon deutlich. Sie meinen, es würde ihre Arbeit unsicherer machen, sie in Gefahr bringen, weil die Kunden eben Angst vor der Polizei haben und das Ganze dann im Geheimen stattfinden muss und dass das Gefahren birgt.
Jetzt muss man aber auch sagen, Jennifer hat da vermutlich auch ihre eigenen, eben auch kommerziellen Interessen.
Auf jeden Fall, aber die hat Amnesty International nicht. Amnesty hat vor 2 Jahren einen Bericht veröffentlicht über die Verpflichtung von Staaten, die Rechte von Sexarbeitern zu schützen. Und darin fordert Amnesty, alle Aspekte von einvernehmlicher Sexarbeit unter Erwachsenen zu entkriminalisieren. Man halte es für nötig, auch den Kauf von Sex sowie die Organisation von Sexarbeit zu entkriminalisieren, damit die Sexarbeiterinnen sicherer arbeiten können.
Wie geht die schwedische Gesellschaft damit um? Wie sieht die diese Kritik?
Also die kann hier einfach niemand nachvollziehen. Viele Schweden waren, als Amnesty mit dieser Position rausgekommen ist, so entsetzt, dass sie zu Hunderten ausgetreten sind. Rund 1800 Mitglieder hat Amnesty in Schweden damals verloren. Und auch jetzt gibt es hier einen ganz, ganz klaren gesellschaftlichen Konsens. Einer Umfrage von 2015 zufolge finden fast 3 von 4 Schweden das Sexkaufverbot richtig und wichtig. Und das wird auch nicht öffentlich kritisiert, zumindest nicht lautstark. Auch die Organisationen der Sexworkerinnen, die sind wirklich ganz, 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 ganz leise Stimmen. Mhm. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Schweden eine absolute Konsensgesellschaft ist. Also die Mehrheitsmeinung, die wird schlicht nicht öffentlich und schon mal gar nicht lautstark in Frage gestellt. Allein der Begriff Sexarbeit, das ist hier schon ein absolutes No-Go für Sozialarbeiter, Polizei und die schwedische Gesellschaft im Allgemeinen.
För att sälja sex är nämligen inget arbete. Visst kan du hitta enstaka individer.
Sex zu verkaufen ist keine Arbeit. Sicher gibt es einzelne Personen, die sagen, dass sie das so gewählt haben, dass sie Sexarbeiter sind und von niemandem dazu gezwungen werden. Aber diese Stimmen vertreten nur eine verschwindend geringe Minderheit. Wir können aber kein Gesetz haben, das dieser Minderheit das Leben erleichtert, sondern wir müssen ein Gesetz für die große Mehrheit derer haben, die jeden Tag leiden und deren Stimmen sehr selten gehört werden.
Der das sagt, das ist Simon Häggström. Er hat in der Prostitutionseinheit der Stockholmer Polizei gearbeitet, ist mittlerweile bei der Einheit für Menschenhandel von der nationalen Polizei und außerdem hat er 2 Bücher geschrieben über den Alltag im Kampf gegen die Prostitution.
Was er sagt, das klingt argumentativ sehr ähnlich wie in der Debatte bei uns. Also die Frauen können das nicht selber entscheiden. Notlagen oder Zwang führen sie quasi in den Verkauf ihres Körpers.
Genau so argumentiert auch Simon Häggström. Er arbeitet jetzt seit rund 10 Jahren in dem Bereich Prostitution und Menschenhandel und kennt die Geschichten von sehr, sehr vielen Frauen.
9 von 10 von den Prostituierten, die ich treffe, wenn sie die Wahl gehabt hätten, auf andere Art und Weise Geld zu verdienen, dann hätten sie das getan. Es sind immer äußere Umstände, die Menschen in die Prostitution zwingen. Es gibt keine kleinen Jungen oder Mädchen, die sagen, wenn ich groß bin, möchte ich Prostituierte werden.
Zu diesen äußeren Umständen gehören aus seiner Erfahrung Armut, psychische Erkrankungen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch sowie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Ich habe in Stockholm auch Sozialarbeiterinnen getroffen, die mit Prostituierten arbeiten und die bestätigen das. Sie sagen, sie hätten noch nie jemanden getroffen, seien noch nie jemandem begegnet, der sich freiwillig prostituiere. Und sie schätzen, dass Organisationen wie der FAK-Verband, dem Jennifer angehört, allerhöchstens 10% derjenigen repräsentieren, die in Schweden Sex verkaufen. Die allermeisten Prostituierten in Schweden, die es trotzdem gibt, die kommen aus ärmeren Ländern wie Rumänien oder auch Nigeria, so die Erfahrung der Sozialarbeiterinnen.
So gut wie niemand geht freiwillig der Prostitution oder Sexarbeit nach. Das ist klar die Meinung der großen, großen Mehrheit der Schweden und auch die Haltung bei Polizei und Sozialarbeitern. Amnesty dagegen fordert die Entkriminalisierung der Prostitution unter Erwachsenen in Schweden. Bevor wir gleich ein Fazit ziehen in Sachen schwedisches Modell, noch ein kurzer Break. Es ist Zeit, allerhöchste Zeit für unser Liebestagebuch, da wo Menschen von ihrem Sex- und Liebesleben erzählen. So wie Cleo, Mitte 20, ihren Namen haben wir geändert. Cleo, die ist seit 3 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Seit einem Jahr aber, da führen die beiden eine offene Beziehung. Und am Anfang war das gar nicht so easy.
Wir waren zusammen im Urlaub in einer anderen Stadt hier in Deutschland und haben uns mit Freunden getroffen dort und sind dann auch feiern gegangen und es floss viel Alkohol und ich war irgendwie auch sehr beflügelt irgendwie von dem, okay, wir sind jetzt irgendwie, wir sind unter Leuten, wir können jetzt flirten und ich habe mich irgendwie sehr frei gefühlt und auch sehr wohl, weil ich gerne auch mit ihm unterwegs bin. Wir waren auf der Tanzfläche, es war schon recht spät, die Stimmung war großartig in der Disco und dann kam ein Typ auf mich zu, der hat mich angesprochen, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber so, er gefiel mir und der zweite, dritte Satz war im Prinzip schon die Frage, Lust zu knutschen und ich so, ja. Und ja, dann haben wir losgelegt, halt mitten auf der Tanzfläche und natürlich auch vor den Augen von. Und das war mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst, dass das vielleicht auch irgendwie respektlos sein könnte oder einfach überraschend für ihn. Es war ja auch überraschend für mich natürlich, aber so reflektiert man halt dann nicht. Ich bin dann mit dem Typen noch zur Bar und irgendwie noch mal vor die Tür und da haben wir halt noch ein bisschen weiter geknutscht und dann war halt so ein bisschen Smalltalk angesagt und er fragte auch, ja, mit wem bist du hier? Und ich sag, ja, mit Kumpels und mit meinem Freund und der rastet halt erstmal voll aus. Also, oh mein Gott, du hast einen Freund und der ist hier und hat sich halt jetzt schon ausgemalt, dass er jetzt gleich eins auf die Fresse kriegt oder so. Und ich so, nee, nee, ist okay, ist eine offene Beziehung. Also er war damit schon deutlich überfordert und ist dann abgezogen und ich bin wieder rein und eigentlich war dann auch noch alles cool. Das schlechte Gewissen kam halt erst am nächsten Morgen, als mir klar wurde, was ich dann eigentlich gemacht habe und dass es schon sehr unüberlegt war, irgendwo impulsiv eben. Und dann habe ich direkt gesagt, hey, ich kann dir ehrlich nicht sagen, wie das zustande kam und wie fühlst du dich damit? Und er sagte, ja, es war sehr seltsam, es war ungewohnt, dich so zu sehen mit jemand anderem. Aber das Unangenehmste waren die Blicke von den Leuten, mit denen wir da waren, die ihn halt so angucken und sagen, what the fuck, was läuft hier gerade bei euch? Und er sagte, gut, solange das halt nicht nochmal passiert, ist das aber jetzt dann auch kein Drama mehr. Und dann haben wir eben zu unseren Absprachen hinzugefügt, dass es auf jeden Fall nicht passiert, wenn der andere dabei ist. Also wir hatten zwar vorher schon so ein paar Absprachen getroffen, dass halt klar war, okay, wenn wir mit jemand anderem schlafen, dann eben nicht ohne Gummi. Aber dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir schreiben uns das jetzt auf, damit wir auch wirklich ein Wortlaut haben, auf den wir beide Zugriff haben. Da hatte er dann die Idee, das halt als eine WhatsApp-Gruppe zu öffnen, die wir immer dabei haben, wo wir quasi immer nochmal nachlesen können, sollte es mal eine Unsicherheit geben. Da gibt es viele Absprachen, die wichtig sind. Wir möchten zum Beispiel sicherstellen, dass eben, also so, dass wir so gesund wie möglich bleiben. Also dass wir zum Beispiel bestimmte Praktiken, sag ich mal, vielleicht doch nur mit dem Partner machen. Wir wohnen halt zusammen, dass wir sagen, es läuft halt nichts in unserer Wohnung. Es hat bisher nie solche großen Probleme gegeben, dass wir sagen würden, wir müssen es jetzt verändern. Also uns ist klar, dass das kein Zwang ist, dass wir jetzt für immer eine offene Beziehung führen. Aber solange sich nichts ändert, ist es bei uns eigentlich ziemlich cool.
Cleo über das Projekt Offene Beziehung. Fortsetzung folgt. Prostitution ist schlecht, widerspricht der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sexarbeit im Sinne eines selbstbestimmten Jobs gibt es nicht. Der Kauf von Sex gehört verboten. Das ist alles gesellschaftlicher Konsens in Schweden und das ist dort auch Gesetz. Inzwischen zum Beispiel auch in Island, Frankreich. Andrea Rönsberg, Deutschlandfunk Nova-Reporterin in Stockholm. Die alles entscheidende Frage ist ja, was hat diese Gesetzesänderung gebracht? Also gibt es heute wirklich weniger Prostitution, weniger leidende Frauen?
Das lässt sich leider nur sehr schwer sagen. Besonders viele Studien gibt es dazu einfach nicht. Eine Untersuchung über Prostitution in Schweden hat die Regierung beauftragt und die ist vor 3 Jahren veröffentlicht worden. Mhm. Und darin heißt es, die Straßenprostitution habe sich seit 1995 halbiert. Allerdings geben selbst die Autoren der Studie zu, Moment mal, diese Entwicklung, die hat ja auch vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung stattgefunden. Also vieles im Bereich Sexualität geht heute übers Netz. Auch die Prostitution. Und die Kunden werden halt heute weniger auf der Straße gefunden als über das Netz. Und das bestätigt auch die Polizei in ihrem jüngsten Bericht dazu.
Gibt es sonst noch irgendwelche Indizien oder Anhaltspunkte, was sich da verändert hat in dem Bereich?
Also auf der Suche nach Zahlen bin ich auf die der Anzeigen gegen das Sexkaufverbot gestoßen. Mhm. Und danach sind im Jahr 2009 keine 200 Personen angezeigt worden, weil sie Sex gekauft haben sollen. 2017 waren es dann über 500. Es gab also mehr Anzeigen. So fürchterlich viel über Prostitution sagen die Zahlen dann aber leider nicht aus, weil sicher nicht jeder Fall zur Anzeige kommt. Mhm. Und eine Anzeige ist ja auch noch kein Urteil. Nun muss man zu der Frage, was das Gesetz gebracht hat, dann aber auch sagen, der tatsächliche Erfolg des Gesetzes im Sinne von so und so viel weniger Prostitution, der ist in Schweden einfach nicht so entscheidend.
Wie meinst du das? Also geht es gar nicht darum, Frauen vor Ausbeutung zu schützen?
Doch, da geht es natürlich schon drum, aber das Gesetz hat eben auch noch einen tieferen, einen umfassenderen Anspruch. Es soll die Gesellschaft ja schließlich auch erziehen.
Prostitution ist etwas, das ist schädlich. Es ist
Prostitution ist schädlich. Es ist schädlich für die Personen, die sich darin befinden, aber es ist auch schädlich für die Gesellschaft insgesamt. Es geht schließlich um Gleichberechtigung. Unser Gesetz beruht auf dem Ziel der Gleichberechtigung. Und das können wir unmöglich erreichen, wenn Männer sich einen Frauenkörper kaufen können, wenn sie gerade die Lust überfällt.
Also verfolgt das Gesetz auch ein durchaus moralisches Ziel.
Und es ist vielleicht auch noch nicht am Ende. Das Sexkaufverbot soll noch ausgeweitet werden. Da gab es sogar Pläne in die Richtung.
Ja, mit dem Argument, dass der Sexkauf, der in Schweden verwerflich und strafbar ist, ja nicht besser wird, nur weil er von einem Schweden in Thailand oder auch in Deutschland getätigt wird. Dieses Argument hat bereits seinen Weg ins Gesetz gefunden, und zwar in Norwegen. Da steht auch der ausländische Kauf von Sexdienstleistungen durch norwegische Bürger schon länger unter Strafe. Und letzten Dezember hat dann auch die schwedische Regierung mit den Sozialdemokraten als größter Koalitionspartei voran eine entsprechende Gesetzesänderung angestoßen. Und da haben dann allerdings letzten Endes nicht alle Koalitionspartner diesen Vorstoß mitgetragen. Und jetzt haben die Sozialdemokraten vor kurzer Zeit dann entschlossen, sie können so nicht ins Parlament einbringen.
Mhm. Lass uns aber nochmal so ein bisschen auch auf die Debatte hier bei uns in Deutschland gucken, auch so ein bisschen auf die Frage der Modellhaftigkeit. Ist dieses Sexkaufverbot nun ja Rettung, Schutz der Frauen, Gleichberechtigung oder Verderben?
Also die ganz große Mehrheit der Schweden, die ist da eindeutig, die sieht das als Rettung, das Modell der Legalisierung von Prostitution hingegen als Verderben, weil sie eben der Ansicht sind, dass Prostitution gegen das Prinzip der Gleichstellung, der Gleichberechtigung der Geschlechter verstößt. Und dieses Prinzip ist den Schweden aber sehr wichtig. Gleichstellungspolitik ist auch gewissermaßen Teil der schwedischen Außenpolitik, sagt Susanne Dodier von der Uni Göteborg. Und ebenso ist das Sexkaufverbot oder Prostitutionsgesetz ein ganz wichtiger Teil dieser Gleichstellungspolitik.
Das Prostitutionsgesetz ist eins von den Flaggschiffen für diese Gleichstellungspolitik, für die Schweden in der ganzen Welt berühmt sein möchte. Und Schweden hat dann auch das Prostitutionsgesetz international beworben, zum Beispiel durch seine Botschaften. Und ich glaube, dass ein Problem mit dieser Lobbyarbeit ist, dass wenn das Gesetz tatsächlich in andere Länder übertragen wird und diese Länder nicht diese gleiche Wichtigkeit darin finden, dass es ein Flaggschiff ist, das auch tatsächlich funktionieren muss, weil das so arg gekoppelt ist an das Selbstbild von der ganzen Nation, sondern wo man dem Gesetz auch kritisch gegenübersteht und das auch richtig evaluieren kann und dann merkt, dass dieses Gesetz auch ganz viele Nachteile hat, dann ist es eine Gefahr für das Gesetz, weil es evaluiert wird und man dann merkt, dass es nicht so einfach ist, wie zunächst gedacht.
Was ist damit gemeint, wenn sie sagt, es ist am Ende dann aber auch nicht so einfach wie gedacht?
Damit ist gemeint, wenn man in anderen Ländern dann nur auf die Effektivität des Gesetzes schaut und fragt, gibt es denn jetzt wegen dieses Gesetzes weniger Prostitution, dann fällt die Antwort vielleicht nicht so eindeutig aus. Dann fragt vielleicht auch die Gesellschaft, die Politik unter Umständen irgendwann, wie sinnvoll ist denn das Gesetz überhaupt, wenn wir das gar nicht so klar sagen können, was es jetzt bringt. Genau. Und in Schweden passiert das nicht. Da wird diese Frage nicht gestellt, weil es eben nicht allein darum geht, der Prostitution Herr zu werden, sondern weil das Gesetz hier in Schweden auch eine moralische Dimension hat.
Mhm. Weiß man denn, ob Verbrechen, die eben mit Prostitution in Verbindung gebracht werden, eben zum Beispiel Menschenhandel, ob dieser Menschenhandel nach Schweden abgenommen hat? Das wäre ja ein klares Indiz zum Beispiel.
Also der schwedischen Polizei zufolge hat das Sexkaufverbot durchaus geholfen, die Ausbreitung organisierter Kriminalität in Schweden zu verhindern. Das Prostitutionsgesetz fungiere als Barriere zum Menschenhandel. So steht es auf der Website der Regierung. Und so hat es mir auch Margareta Winberg erzählt, die das Prostitutionsgesetz ja in den 1990ern maßgeblich auf den Weg gebracht hat und die da schwedische Gleichstellungsministerin war. In Ländern, die Prostitution entkriminalisiert hätten, sagt sie, habe der Menschenhandel zugenommen, sei also gewissermaßen der Prostitution gefolgt. Allerdings, aus der offiziellen Statistik kann man durchaus erkennen, dass auch in Schweden der Menschenhandel zugenommen hat. Die Zahlen weisen im Jahr 2009 31 Fälle aus, in denen Menschenhandel zu sexuellen Zwecken angezeigt worden ist. Und im Jahr 2017 waren es dann 82 Fälle. Auch da, das sind nur die angezeigten Fälle und die Dunkelziffer ist sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Es ist wirklich schwer, da ein richtiges Fazit zu ziehen. Was würdest du sagen, ist das schwedische Modell, also dass der Kaufmannssex verboten wird, dass den Freier eine Strafe droht, ist das ein vorbildhaftes Modell?
Also klar ist, dass dieses Modell, das schwedische Modell, für die allermeisten Schweden funktioniert. Es ist absoluter gesellschaftlicher und politischer Konsens, dass Sexkauf verboten sein muss und dass der strafrechtlich verfolgt werden soll. Nimmt man Zahlen und Erfahrungen von Politik, Polizei und Sozialarbeiterinnen hier, dann scheint es also ein funktionierender Ansatz zu sein. Aber wie gesagt, zu den Knackpunkten gibt es eigentlich keine belastbaren Daten. Also zu den Fragen, gibt es durch das Gesetz wirklich weniger Prostitution? Gibt es dadurch weniger Menschenhandel?
Danke, Andrea. Über das Sexkaufverbot in Schweden. Wirklich erstaunlich, dass es da nach so vielen Jahren so wenig belastbare Studien und Zahlen gibt, kaum Forschung. Das Gespräch, das haben wir heute vor der Sendung aufgezeichnet. Ich bin sehr gespannt, wie das Modell bei uns in Deutschland weiter diskutiert wird. Wir hier in Deutschland haben ja seit einigen Monaten das neue Prostituierten-Schutzgesetz, Stichwort Kondompflicht. Wenn ihr euch dafür näher interessiert, wir haben eine komplette Sendung dazu gemacht. Hört rein, die Sendung ist verlinkt unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Danke, dass ihr heute mit uns ins ja doch ein bisschen komplexe politische Geschäft in Sachen Prostitution, Sexarbeit eingestiegen seid. Feedback, Kritik, Themenvorschläge, die nehmen wir gerne an. mail@deutschlandfunknova.de. Nächste Woche ist Shanley wieder für euch da. Ich bin Till Opitz. Ahoi und bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.